Inhaltsangabe, der Podcast vom Content Marketing Forum mit neuen und interessanten Gästen aus der Branche, spannenden Cases und aktuellen Trends. Denn zu Content Marketing ist längst nicht alles gesagt.
Herzlich willkommen bei der aktuellen Folge vom Podcast Inhaltsangabe vom Content Marketing Forum. Und wie das immer so schön ist, ich habe einen tollen Gast. Heute heißt er Johannes Sommer. Das tut in so trüben Monaten wie Februar und März ganz besonders gut. Johannes, hohe Erwartungshaltung. Johannes ist Geschäftsführer von der Firma Retresco. Und da unsere lieben Gäste sich immer viel besser selber vorstellen können, macht es Johannes hoffentlich auch. Und zwar bitte in den drei berühmten Bullet Points.
Moin, ich bin Johannes Sommer. Ich arbeite bei Retresco, bin Geschäftsführer von Retresco und wir beschäftigen uns mit der Automatisierung von Sprache.
Okay, und hast du noch zwei weitere Bullet Points für uns?
Aber ich dachte, das sind schon die drei.
Echt? Oh, super, dann bist du der effizienteste Gast, der das in einem Satz unterbekommen hat. Super, dann können wir ja gleich weitermachen. Du bist heute sozusagen mein Interview-Gast, was das Thema KI angeht. Und wir haben ja immer so ein bisschen den Fokus, logischerweise, was das ganze Thema Content Marketing angeht, etc. pp. Und ich hatte die Chance, mich mal so ein bisschen auf eurer Website umzugucken. Und meine erste Frage ist, ihr sagt Content-Erstellung in Echtzeit. So, ganz blöde Frage. Wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, also das Thema ist, dass wir im Moment einen wahnsinnigen KI-Hype haben und es gibt unheimlich viele assistive Systeme, die mir dabei helfen, schneller zu schreiben, das, was ich schreibe, zu korrigieren, anders zu formulieren. Was wir machen, wir spezialisieren uns eigentlich auf End-to-End-Lösungen. Das heißt, bei uns möchte jemand auch, zum Beispiel mit unserer Software, möchte jemand Texte produzieren, dann ist unser Anspruch nicht, ihn beim einzelnen Text zu unterstützen, sondern wir wollen ihn in die Lage versetzen, dass er KI nutzt, um zum Beispiel ein Textmodell zu erstellen und dann alle Texte, die er da schreiben will, in diesem Kontext, den er trainiert hat, mit unserer Software automatisch zu schreiben. Also in Echtzeit insofern, als ich gebe Daten rein und kriege einen Text zurück und muss ihn nicht nochmal proofreaden oder also gegenlesen, korrigieren oder sonst was, sondern er ist da und ich kann ihn publizieren.
Und für welche Anwendungsfälle kannst du da mal, je nachdem, ob du Kunden nennen magst oder darfst, kannst du mal ein paar Anwendungsfälle schildern?
Ja, also unsere Hauptfokusgruppe sind E-Commerce-Unternehmen, die zum Beispiel Produktbeschreibungen für ganz, ganz, ganz viele Produkte produzieren in ihrem Shop. Dann möchte ich natürlich nicht, das ist das Versprechen, was wir haben, du musst halt nicht jeden Text einzeln schreiben, sondern du trainierst einmal, das ist meine Produktkategorie und ich möchte alle Produkte dafür betexten in einer bestimmten Tonalität, für unterschiedliche Kanäle, vielleicht in unterschiedlichen Sprachen. Dann trainiere ich einmal das Modell und dann kippt er Kunde quasi all seine Daten gegen eine Schnittstelle und kriegt die Texte zu diesen Produkten zurück. Beispielkunde wäre, schon seit vielen Jahren arbeiten die mit unserer Software Mediamarkt und Saturn, die damit eigentlich, ich glaube, um die 400.000 Produkte betexten und das auch immer wieder aktualisieren. Da kommt auch schon der Grund, warum in Echtzeit, die haben jetzt den Bedarf, Daten hochzuladen und jetzt den Text für ihre Website zu bekommen und dann kriegen sie das. Wir machen das auch im Sport schon seit vielen Jahren, zum Beispiel für den Deutschen Fußballbund, wo wir für Amateurfußballspiele Texte produzieren. Also ein Spiel ist zu Ende, wir kriegen die Daten und schreiben den Spielbericht. So, das sind ganz, ganz klassische Beispiele.
Okay, wir gucken ja ein bisschen mit der Content-Marketing-Brille drauf. Und wenn ich jetzt mal etwas Ketzerisches drauf gucke, würdest du sagen, das sind seelenlose Texte, die dann da am Ende rauskommen?
Ja, auf überhaupt gar keinen Fall. Und da hilft jetzt natürlich die KI wahnsinnig gut. Also früher vor dem KI, bevor man jetzt, ich mach's mal gar nicht so hype-mäßig, sondern bevor die generative KI zu dem imstande war, was wir heute leisten kann, war es so, dass wir es tatsächlich datenbasiert gemacht haben. Das heißt, wir bekommen Produktdaten und dann überlegt man sich, was kann ich zu denen sagen und schreibt quasi Templates und dann kommt dann Text raus und der war auch schon nicht seelenlos, weil ich natürlich diese Templates vorgebe. Die haben eine Tonalität, die kann ich vorgeben. Und jetzt kann ich das alles mit Hilfe von KI noch schneller und einfacher machen. Aber das Schöne ist, ich kann natürlich in diesen Modellen hinterlegen, was will ich sagen? Will ich es emotional aufladen? Möchte ich bestimmte Call-to-Actions verbauen? Möchte ich, dass ich eine Markensprache wiederfinde? Möchte ich besonders jung klingen oder sehr seriös? All das kann ich natürlich sehr einfach definieren, kann dazu KI nutzen oder auch einfach meinen eigenen Input geben, ja, als Anwender. Das heißt, die sind überhaupt nicht seelenlos und wir wissen auch, dass die automatischen Texte nicht mehr unterscheidbar sind von menschlich geschriebenen Texten. Das ist ja nun gerade die Revolution.
Und wie wisst ihr das? Kannst du mir ein Beispiel nennen, wie ihr das, ich nenne es jetzt mal, testet? Also macht ihr das im Prinzip sozusagen mit unterschiedlichen Gruppen? Macht ihr da nochmal so Soundings oder wie läuft das?
Nee, also zunächst mal sieht man es an den Reaktionen auf die Texte. Ne? Also es gibt, das sagt keiner, das ist ja ein automatisch geschriebener Text.
Hallo KI, ich habe da mal eine Frage an dich.
Genau. Das Zweite ist natürlich, man kann es technisch angucken und analysieren. Und das ist ja auch etwas, was eine große Diskussion ist. Erkennt dann Google zum Beispiel, ob es automatisch geschrieben ist. Dazu kann man sagen, dass es Google erstmal völlig egal ist. Google sagt, das muss einen Nutzen für einen Kunden haben. Und wenn der Nutzen in dem Text gegeben ist, dann ist egal, wie der Text entstanden ist. Da gibt es schon auch wiederum Software, mit der man identifizieren kann, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Text menschlich geschrieben ist oder nicht. Das kann man also auswerten. Und das größte Thema, was vielleicht man auch mit einer negativen Diskussion ja gerade sehr begleitet ist, das ist ja gerade die Power von KI, dass ich es auf einmal nicht mehr unterscheiden kann. Das ist ja das, was uns alle so ein bisschen, das auch mit so ein bisschen Angst oder einem komischen Gefühl angucken lässt, wenn wir merken, dass ich auch Fake News oder Falschinformationen verbreiten kann, ohne dass der Leser eigentlich merkt, dass da jetzt kein Mensch dahinter war, der das sich ausgedacht hat oder geschrieben hat. Und das heißt, die große Revolution, die eigentlich stattfindet, ist ja, dass KI auf einmal Sprache kann. Besser als ein durchschnittlicher Mensch. Und das machen wir uns jetzt wiederum für...
Ja gut, alleine durch die Geschwindigkeit, ne, wie du schon sagtest.
Genau, das machen wir uns für unseren Geschäftszweck quasi zu nutzen, wenn man das mal sagen will. Wir benutzen KI, um eigentlich das, was wir schon immer gemacht haben, Content zu automatisieren, noch besser zu automatisieren und ihn noch authentischer klingen zu lassen.
Du hast es schon teilweise angesprochen, so auch so das Thema Hype und Angst, ne, und Unsicherheit, gleichzeitig aber auch so die Begriffe, ne, qualitativ nicht unterscheidbar etc. Ne, du merkst es nicht, also die Zugriffe sind nicht irgendwie schlechter, nur weil es irgendwelche KI-Texte sind oder ihr habt irgendwelche Absprungraten oder so, die ihr da im Prinzip messt. Und wahrscheinlich verkaufen sich die Produkte auch nicht schlechter, nur weil der Produkttext von der KI geschrieben wurde. Wie siehst du das denn? Es gab schon ein paar Gäste bei uns hier im Podcast, die sagen halt, dass das so arbeitstechnisch und auch so sozusagen, was die Profession angeht, dass es da eher Verschiebungen gibt. Also, dass die Menschen halt entweder auf Kundenseite oder auf eurer Seite halt in der Lage sein müssen, die Engine halt gut zu füttern, um ein gutes Ergebnis zu bekommen. Das heißt aber, dass so der klassische Texter ist es ja dann oder der Redakteur, dass der sich sozusagen in seiner Rolle verändert. Also der muss sozusagen flexibel sein und verstehen, dass er eigentlich jetzt so einen digitalen Kollegen hat, sage ich jetzt mal. Und damit muss er umgehen und den eher qualitativ vielleicht irgendwie überprüft oder guided oder vielleicht den Output dann nochmal irgendwie checkt, dass sein eigener Job aber deshalb sozusagen nicht verloren geht. Siehst du da auch eher eine, ist das eher evolutionär für dich oder ist es eher revolutionär? Wie ordnest du das ein? Ich meine, ihr verkauft ja diese Leistung und nicht die Menschen. Also insofern, wie ordnest du das eurem Geschäft zu?
Das finde ich eine sehr schöne Frage. Ich würde ganz kurz zu einem Aspekt zurückspringen, nämlich, weil du gesagt hast, deshalb kauft jemand nicht weniger Produkte. Meistens ist ja das Ziel oder der Zweck, warum nutzt jemand KI? Also ob unsere Lösung oder irgendeine andere ist völlig wurscht. Weil er eben im Zweifel gar keinen Text hat, der sein Produkt ordentlich beschreibt oder der SEO-relevant aufbereitet ist und so weiter. Das heißt, eigentlich ist der Zweck, es sollen eben mehr Leute kaufen. Die Conversion Rate oder auch die Sichtbarkeit wird erhöht. Das ist ja der Zweck dafür. Das wollte ich kurz sagen. Ansonsten zurück zu deiner Frage, die finde ich total schön. Also erstmal, grundsätzlich sind es assistive Systeme tatsächlich, die uns helfen, Dinge schneller, einfacher, besser zu machen. Und ja, das ändert die Tätigkeit. Vorher habe ich mich hingesetzt, habe vielleicht Produktinformationen bekommen oder ein Bild von einem Produkt im Worst Case nur und musste es dann beschreiben. Oder ich möchte einen Marketingtext schreiben, gehen wir aber weg von der Produkttextebene, gibt ja auch viele andere Textarten, die man automatisch erzeugen kann. Blogpost zum Beispiel, und da musste ich mir überlegen, wie baue ich das jetzt auf und wie schreibe ich? Und das muss ich nicht mehr zwangsläufig tun, aber wenn ich es nicht selber tun will, muss ich natürlich irgendwie der KI den richtigen Input geben, dass sie das tut, was ich will. Es sind assistive Systeme. Die KI macht nichts von alleine, sondern es braucht natürlich den Input, um das zu erzeugen, was man möchte. Und tatsächlich ist das ein Skill, den man zukünftig haben muss, wenn man sich in dieser Sphäre bewegt. Das heißt, den Texter, dem hilft man, produktiver zu werden, wenn er denn den richtigen Umgang mit der Software oder mit der Engine hat, die er benutzt. Das ist tatsächlich so, das muss man neu lernen. Damit verändert sich das Berufsbild wahrscheinlich. Ja, ich würde das nicht immer generell sagen.
Ja, du musst wahrscheinlich auch viel strategischer und vorausdenkender sein, ne? Also es geht nicht darum, dass du, also sozusagen nur das Auto betanken ist halt was anderes, als schon die Strategie dahinter zu haben, wo willst du genau damit hinfahren, ne? Muss es mal über Gelände gehen und so weiter. Das ist ja schon ein anderes Plan, wie man auch etwas nutzt und wo man hin will. Das ist ja schon so ein bisschen strategischer. Was ich immer so ein bisschen mitbekomme, es gibt halt viele, die sagen, wow, irgendwie super. Ich finde es gut, dass du sagst, dass diese Programme eine Assistenzrolle übernehmen, weil ich finde das Wording sehr, sehr wichtig, weil es ja auch welche, also Menschen und Kollegen in unserer Branche gibt, also denen macht das schon Angst, ja. Also im Sinne von, kann ich das jetzt vielleicht noch so als Freelancer im Prinzip auch als Textleistung überhaupt noch irgendwie verkaufen? Wie sieht es auch mit Abteilungen aus, die vielleicht irgendwie auf einer Dienstleisterseite irgendwie arbeiten oder vielleicht auch irgendwie Teams innerhalb von Markenstrukturen? Und man hat ja so ein bisschen das Gefühl, ich zitiere jetzt mal aus Little Britain, nach dem Motto, Computer says no. Ja, also im Sinne von, ich muss mich dem unterordnen, was das System mir sagt. Aber ich verstehe dich so und das freut mich auch, das finde ich ein schöner, positiver Haken im Gespräch zu sagen, nein, pass auf, das ist dein Assistent. Ja, der macht, soll dir, du brauchst halt die gewissen Skills, weil der Assistent muss ja auch gesagt bekommen, was du am Ende von ihm willst. Also du musst ein bisschen schlauer sein als der Assistent, aber wenn der verstanden hat, was du von ihm willst, ist der schnell, der wird nicht krank, ne, der multipliziert das irgendwie raus, deeskaliert das. Ist das so eine, also These ist natürlich, wäre schöner formuliert, aber ist das etwas, wo du sagst, ja, so ordnest du das auch ein?
Also auf der Ebene, die wir gerade beschreiben, ja. Also es ist ein Assistent und er nimmt mir, also wenn wir es nochmal auf der Zunge zergehen lassen, sagen, KI kann Sprache, dann nimmt es mir eben genau das Texten ab. Also eigentlich dieses, ich muss mir jetzt überlegen, wie beschreibe ich diesen Aspekt oder wie stelle ich ihn dar? Das kann die KI ganz gut. Was es nicht abnimmt, ist, wie will ich etwas beschreiben? Was ist der kreative Moment? Ne? Also, dass nicht jeder Text gleich klingt, dass ich meine Tonalität rüberbringe. Die Tonalität macht dann vielleicht die KI, aber ich muss ihr sagen, was will ich überhaupt für eine KI? Das heißt, du triffst da den Punkt ganz gut, es ist eine strategischere Aufgabe, als sie vorher ist. Und damit, wenn man jetzt, also Punkt dran, Haken, es ist genau so. Wir müssen uns der KI im Moment überhaupt nicht unterordnen, sondern wir können sie lästige Dinge tun oder vielleicht Sachen, die manchmal, wenn man jetzt den 12. Blogpost anfängt im Monat und sagt, boah, jetzt muss ich, ne, da kann ich mir...
Ja, schön ist das nicht immer, ne?
Genau, das kann ich auch, das kann ich machen lassen. Aber ich muss den Anstoß geben, ich muss sagen, was möchte ich eigentlich erzählen? Was ist meine Message? Wie will ich es verpacken? Worauf will ich hinaus? Die Struktur des Textes, das kann die KI alles, aber ich muss es eben denken. Das Denken wird uns im Moment nicht abgenommen und kann ich mir auch abnehmen lassen, aber dann werde ich arg vergleichbar. Trotzdem verändert es natürlich das Berufsbild und natürlich ist es für manche sicherlich auch eine ernstzunehmende Bedrohung. Also wenn wir uns mal überlegen, jetzt gehen wir doch wieder zurück zu einem Produkttext. Wie entstehen denn Produkttexte, wenn sie menschlich geschrieben sind? Das sind ja meistens nicht die Strategen, die da irgendwie gesagt bekommen, jetzt betexte mal bitte alle Couches in meinem Shop. Sondern da kriegen Menschen Bilder, die 2-3 Euro bezahlt bekommen und die schreiben im Akkord Texte. Und das kann die Maschine natürlich viel, viel besser. Diese Akkordarbeit, Punkt, die braucht man nicht mehr, um es ganz hart zu sagen. Das heißt, es gibt schon Berufsbilder, die wahrscheinlich sehr bedroht sind, alleine aus dem Aspekt heraus, dass ich eben strategischer an Themen rangehen muss und das Maschinelle wegarbeiten, das wird mir im Moment abgenommen auf eine qualitativ sehr hochwertige Art und Weise durch die KI. Und damit wäre es natürlich auch vermessen zu sagen, nö, das bedroht jetzt keinen. Es ist ein Assistent, aber es gibt natürlich, wenn man es genau nimmt, schon Tätigkeiten, die wegfallen. Und wenn die Tätigkeiten einen Job ausmachen, dann ist natürlich irgendwie auch der Job gefährdet.
Es hat halt Ersatzpotenzial, ne, an vielen Stellen. Also und vor allen Dingen der Strategie ist ja auch viel zu teuer. Ja, also man muss ja auch gucken, auf welchem Level sprechen wir da auch teilweise. damit es dann noch bezahlbar ist. Du hast dann die Engine und du brauchst ja auch nicht 30 Strategen. Einer kann ja sozusagen, ne, mit der Engine dann auch schon ganz anders irgendwie hochskalieren. Und das Lustige ist, ich habe während meiner Studiumzeit sehr viele Produkttexte für große Plattformen geschrieben. Die waren damals noch ein bisschen besser bezahlt als heute. Wie heißt es so schön, ich war jung und brauchte das Geld. Also da ging es auch überhaupt nicht um Schönheit. Da ging es damals wirklich nur um eine knallharte SEO-Quote. Ne? Also ich frage mich auch bis heute, ob das irgendwie jemand jemals gelesen hat, weil teilweise war es wirklich schlimm. Also salopp gesagt, wenn du in so einem Kurztext 95 Mal das Wort Rasenmäher sagen sollst, also möchtest du dir ja irgendwie abends irgendwie den Mund auswaschen und irgendwie, weiß ich nicht, die Kernseife auch nochmal über die Hände gleiten lassen. Es war wirklich grausig. Aber gut, man lernt ja auch dazu und solche Sachen prägen ja auch dann den Charakter und man wird ja auch demütig, wenn man dann danach schöne Sachen machen darf. Also ich glaube, wenn das mich zu der Zeit im Prinzip getroffen hätte, dass da dann auf einmal, ne, sowas um die Ecke kommt, da hätte ich wirklich doof um die Ecke oder aus der Wäsche heißt das ja geguckt, im Sinne von, ja, ups, jetzt ist hier mein kleines Studienfinanzierungsmodell gerade irgendwie in sich zusammengebrochen. Aber ich möchte noch einen Schritt weiter gehen, weil das finde ich wirklich interessant. Ich hatte öfter schon so joblich die Situation, man macht irgendwie ein tolles Produkt für einen Kunden und dann geht es um das Thema Internationalisierung. Darüber sprecht ihr ja auch, das bietet ihr ja auch an. Jetzt hast du gerade gesagt, KI hat die Sprache gelernt. Wir sprechen hier jetzt gerade auf Deutsch, das ist unsere Muttersprache, wir können uns damit ausdrücken und die hat ja eine DNA, ja, so. Und lustigerweise habe ich heute Morgen Radio gehört und irgendwie war der Sender in der Küche verstellt, keine Ahnung, wer das gemacht hat. Und dann wurde da so ein Nonsens erzählt und man kann sich so ein Quatsch ja auch immer merken. Und irgendwie ging es um die Sängerin Anastasia, wo ich dachte, kenne ich die eigentlich überhaupt? Egal, die Geschichte ist, dass sie als Amerikanerin sich jetzt irgendwie, ich glaube, 10 oder 15 deutsche Songs geschnappt hat und die jetzt auf Englisch nachsingt. Also du hörst was im Radio und denkst so, hä, irgendwie kenne ich das, aber singt das nicht irgend so ein Typ und ist das nicht irgendwie was Deutsches? Und dann sagte sie einen Satz, und an den erinnere ich mich gerade, ne? Stichwort unnützes Wissen aus dem Radio. Die sagte, also wir haben mit unserem Producer und wer da alles immer alles dazugehört und damit diese Texte und diese Songs dann irgendwie entstehen, gemerkt, Google ist echt eine Bitch und kann kein Deutsch. Und ich innerlich so, hä? Interessant. Ja, also dass die Übersetzung wäre ja irgendwie alles ganz furchtbar gewesen und das hätte sozusagen für die Produktion überhaupt nicht, das hätte nicht geklappt und sie haben da irgendwie Natives hinzugezogen und so. Und innerlich hatte ich sowas so, das ist ja, also ich finde Technologie irgendwie super und mein Job hat das auch viel damit zu tun, aber ich dachte so, ach, irgendwie auch mal schön, dass Google da auch mal scheitert. Ne? Also man freut sich ja auch so über diese kleinen Dinge, das jetzt war jetzt gar nicht bösartig gemeint. Wie geht ihr denn damit um? Weil ich meine, ein englischer Text sind halt auch drei unterschiedliche Texte. Wie ist denn deine Einschätzung? So jetzt einmal so ein bisschen so, komm, Johannes, einmal Hose runter. Wie gut, sagst du, ist denn da sozusagen die wirkliche sprachkulturelle Ebene schon gegeben?
Ja, also ich würde jetzt mal ganz bullisch sagen, Sprache ist gelöst und Übersetzung ist gelöst. Punkt. Bullische Aussage. So. Jetzt kommt es natürlich immer wieder auf den Kontext an. Bei dem Beispiel aus dem Radio, das kann ich total nachvollziehen, da geht es ja um künstlerische Texte. Also selten gibt es ja Songs, jetzt lassen wir mal die ganz flachen weg, ja, wo gemeint ist, was gesagt wird, sondern da hat man eine Liedzeile und die will was zum Ausdruck bringen und man versucht mit Worten wahnsinnig schön umzugehen und zu spielen. Und wenn ich das gut transportieren will, bin ich dabei, braucht es im Moment noch Menschen, die das übersetzen, um es auch in der Art und sinngemäß wieder rüberbringen. Gehen wir aber mal wieder zu einem Business-Blog-Post oder einem kurzen Insta-Post oder sonst irgendwas, den ich gerne in 20 Sprachen rausknallen will, weil ich jetzt sage, ich habe irgendwie die tolle Promo laufen und habe einen Call to Action, dann kann ich den automatisch übersetzen. Dann ist der top. So, wie gehen wir mit dem Thema um? Tatsächlich nutzen wir automatische Übersetzungen. Wir bauen ja vorne immer diese Modelle für irgendeinen Kunden oder der Kunde baut die Modelle auf unserer Software, egal. Und dann wird die automatisch übersetzt. Und tatsächlich arbeiten wir dann immer auch noch mit einer Sprach-QA. Das heißt, ein Native Speaker guckt drüber, sicherlich, wenn das große Modelle sind, auch eher stichprobenartig und so weiter und bringt irgendwie noch die Farbe rein, die es braucht, um das sinngemäß hinzukriegen, weil die automatischen Übersetzer noch nicht in jeder Form perfekt sind. Also es kann auch Fehler geben. Aber man muss jetzt ganz ehrlich sagen, das ist auf einem Niveau, dass diese QA in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit funktionieren kann. Ja, und wir sind jetzt nicht bei Literatur oder bei Kunst, sondern wir sind bei businesstauglichen und absolut businesstauglichen Texten. Und da ist auch nicht so, dass man drei Augen zukneifen muss. So, und dann kommt es auch ein bisschen auf den Kunden an oder auf den Use Case. Wenn das Brands sind zum Beispiel, die sehr viel auch von ihrer Sprache und ihrem Messaging leben, also die eine sehr aufgeladene Marke haben und Sprache für sie wichtig ist, da macht man schon eine sehr intensive QA. Dann haben auch, da hat der Kunde meistens Leute, die einem sagen, okay, jetzt gehen wir das nach Spanien und da ist die spanische Kollegin und die weiß schon ganz genau, wie wir das sagen wollen. Oder es gibt Redewendungen in bestimmten Regionen, die anders funktionieren. Die werden dann quasi händisch nachgebessert. Wenn es aber Unternehmen sind, weiß ich nicht, ich bleib mal kurz, wenn eine Waschmaschine beschreiben, da ist wenig Emotionalität dabei. Also ich kann emotional sein in meiner Message, nicht verwechseln, also das hatten wir zum Anfang, aber ne, Sprache ist jetzt nicht unbedingt mein Differenziator, sondern ich will jetzt einfach das Ding beschreiben, was ich da beschreiben möchte. Da funktionieren automatische Übersetzungen sensationell. So, und das Thema ist tatsächlich auch, ein Sprachmodell wird ja trainiert auf all den Inhalten, die es da auf der Welt gibt. Und eine Waschmaschine ist nun mal in jeder Sprache dieser Welt irgendwo im Internet schon mehrfach beschrieben worden. Und wenn man es jetzt mal runterbricht, das hat die KI gelernt. Auch gewisserweise, was ist die Tonalität in einer Sprache, wie ich ein solches Produkt beschreibe. Das funktioniert. Das sind eher einzelne Redewendungen oder Wortkombinationen, die KI oder die Softwarelösungen da noch nicht drauf haben in jedem Fall. Aber die generelle Sprache und die Grammatik, die ist uns abgenommen worden. Das merkt man auch, es gibt ja viele Anwendungen im Leben. Es gibt ja Apps, wo ich reinsprechen kann in meiner Sprache, wenn ich irgendwo im Ausland bin und kann die Sprache so überhaupt nicht und will was zu essen bestellen, dann spreche ich das rein und es wird in Realtime übersetzt und dem Kellner gesagt, was er machen soll. Und in der Regel bringt er das richtige Essen. Und das klingt jetzt für uns schon fast selbstverständlich. Also wir nicken es jetzt fast weg. Ja, das war vor 5, 6 Jahren noch ein großer Graus. Und deshalb, das Thema ist an sich erkannt, gelöst und weitestgehend geklärt.
Ja, es ist halt sehr, also was du jetzt gerade ansprichst, sind ja sehr funktionale Themen, ne? Nach dem Motto, ich hätte gerne eine Tasse Suppe oder irgendwie sowas. Es ist sind ja auch kleine Use Cases eigentlich mehr oder weniger. Das ist ja auch ein sehr einfacher Wortschatz an der Stelle. Also ich erinnere mich, ich war letztes Jahr im Dezember in Norwegen und an der Autovermietung stand vor uns ein chinesisches Paar, konnte weder Norwegisch noch Englisch. Und ich dachte schon so, aha, interessant, bin mal gespannt, wie das lösen. Und der hat da auch fröhlich da in sein Handy reingequatscht, stundenlang auf Chinesisch und es kam so gefühlt ein Wort auf Norwegisch raus. Super. Und der Norweger hat dann aber auch irgendwie ziemlich schnell verstanden, was die irgendwie wollen. Und ich glaube, die sind am Ende auch zu ihrem Auto gekommen. Also ich glaube, sie haben es nicht aus der Tiefgarage rausgeschafft, aber das ist ein anderes Thema. Ein Satz noch, was ich aber spannend finde, ist, wir kennen ja nun auch eine große Automarke, die auch mal ein Auto nach etwas benannt hat. Das sollte dann schlau Spanisch klingen und war, glaube ich, irgendein Körperteil, was es irgendwie dann nicht werden sollte. Daran habe ich halt so ein bisschen gedacht. Das heißt aber, ich kaufe dir das auch ab. Ich meine, ne, du sagst, du glaubst daran und das ist soweit. Du vertraust da auch und es sind Stichproben und du sagst aber, die Qualität, die da erreicht wird, hat einen sehr hohen Grad. Das habe ich richtig verstanden.
Unbedingt. Also jetzt in dem Kontext, in dem wir reden, es geht um Marketing, es geht um Content-Marketing, ist der Qualitätsgrad sehr hoch. Und nochmal, nicht für jeden Case reichen Stichproben. Kommt ein bisschen auf die Anwendung an, auf den Qualitätsanspruch auch des jeweiligen Unternehmens. Aber genau, der Qualitätsgrad ist sehr hoch. Ich wollte nur, weil wir jetzt sehr viel immer eingrenzen, was wofür geht es und es geht nur bei Niedrigschwelligen, das stimmt natürlich auch nur bedingt. Also wozu KI? Ich habe ein schönes Beispiel, eine schöne Geschichte, die ging auch ziemlich rum. Ich glaube, David Guetta hat mal einen Song performt mit Eminem als Gesang und das hat Eminem nie gesungen. Das ist halt 100% KI generiert. Das heißt, bei allem, wo wir jetzt sagen, da geht's noch nicht so richtig, es kommt immer so ein bisschen auf den Kontext an. Natürlich kann ich KI auch wahnsinnig gut benutzen, um kreativ zu sein, um Kunst zu machen, ob Musik oder auch tatsächlich Zeichnen, Malen, whatever, Bildgenerierung etc. Das heißt, das Potenzial ist enorm groß. Nur im Kontext von Content Marketing würde ich sagen, würde ich immer, wenn ich wortvirtuos meine Brand irgendwie unterbringen möchte, dann würde ich immer noch einen händischen Übersetzer nehmen, wenn ich Cases machen, die skalieren müssen, wo es darum geht, Märkte zu penetrieren, dann kann man das sehr, sehr gut automatisch machen.
Aber das ist doch mal auch mal ein schöner Unterschied, da nochmal irgendwie genau hinzugucken, weil ich finde, das hat am Ende auch, hat ein bisschen mit dem zu tun, womit wir angefangen haben, auch was mit der Strategie zu tun, was will ich denn eigentlich damit? Also sozusagen auch ein bisschen mehr die Sensibilisierung. Es geht nicht nur darum, viel hilft viel. Es geht darum, und das vermisst man ja oft, entweder selber, weil man auf der Dienstleisterseite sitzt oder weil man merkt, im Unternehmen wird da nicht so drauf geachtet, das strategische Vorgehen, die Idee, warum, weshalb, diese ganzen Fragen, die man sich stellen muss, rücken ja, finde ich, schönerweise bei der Diskussion um den Ansatz von KI wieder total nach vorne. Also das ist zum Beispiel etwas, das ist jetzt eine persönliche Meinung, das begrüße ich zum Beispiel sehr. Bei aller Angst, die ich verstehen kann, bei Menschen, die sagen so, oh, ich weiß aber nicht, ich habe aber Texte angeboten und so, ich weiß gar nicht, wo jetzt die Reise dahin geht, das kann ich auch alles total nachvollziehen. Aber diese Sensibilisierung für den Sinn und Zweck, ne, Qualität etc., das finde ich super. Ich würde gerne nochmal ein anderes Thema aufmachen. Ihr habt, finde ich, eine sehr interessante Kundenmischung. Und es geht uns ja hier irgendwie gerade irgendwie überhaupt nicht um Werbung, aber ich will jetzt auch gar keine Namen nennen, das kannst du gleich irgendwie entscheiden. Aber ihr seid beim Thema E-Commerce aktiv. Ihr habt irgendwie stinknormale Brands. Wenn ich das nicht ganz falsch gesehen habe, war da, glaube ich, auch irgendeine Bank irgendwie irgendwo dabei. Ihr habt Verlage, und zwar jetzt nicht Piepenbrink XY, ich darf das sagen, ich komme vom Dorf, ne, wo man dann irgendwie Glück hat, dass überhaupt irgendwas auf der Website irgendwie steht. Nee, da sind wirklich renommierte, ich sage jetzt mal Leitmedien dabei, wo man auch sagen möchte, das sind Quellen, die wir hoffentlich alle auch noch so lesen, dass wir sie ernst nehmen, auch wenn wir Dinge alle immer als aufmerksamer Leser und Leserin in Frage stellen sollten. Aber das sind Medien, wo ich das erstmal aufnehme und sage so, aha, da steckt halt auch wirklich Journalismus dahinter. Das ist ja ein tierischer Spagat. Jetzt musst du mir keine Geheimnisse erzählen, obwohl natürlich könntest du das irgendwie gerne tun. Aber wie bekommt man das hin? Natürlich kann jetzt zum Beispiel eine Werbeagentur oder so sagen, klar, kann ich Werbung für Schuhputzmittel machen, ich kann das für ein Auto machen und ich kann das logischerweise vielleicht auch eine Bank machen. Aber da, weil wir über Anwendungsfälle gerade gesprochen haben, weil wir über Gattungen gesprochen haben, ja, Qualität und Sprache, das sind ja, vielleicht kategorisiere ich das falsch ein, korrigiere mich da bitte, wirklich sehr unterschiedliche Use Cases. Erklär mir doch mal, wie es dazu kommt.
Das kann ich jetzt nicht ganz erklären oder ein bisschen unser Portfolio zu pitchen, weil das tatsächlich ja nicht bei allen Kunden darum geht, dass wir automatisch Texte generieren. Das tun wir für Medienkunden wie für E-Commerce-Kunden, auch für andere Industrien. Im Fokus haben wir Medien und E-Commerce tatsächlich als unsere Kernzielgruppen definiert, aber wir haben eben auch andere. Was wir machen, ist, dass wir Automatisierung und auch KI einsetzen, um ganz unterschiedliche Use Cases, die irgendwas mit Content zu tun haben, zu lösen. In dem Medienumfeld sind wir sehr stark darin, bestehende Inhalte, also redaktionell, menschlich produzierte Inhalte zum Beispiel zu klassifizieren und automatisch auszuspielen. Also wir generieren automatisch Themenseiten auf Verlagsseiten. Also weiß ich nicht, es gibt irgendwo eine schöne Wahl. Gibt ja immer diese Reiter auf den Seiten Themen und dann steht da Bundestagswahl 2024.
Schöne Wahl, das muss man, glaube ich, auch nochmal explizit hervorheben. Also ja, ich glaube, im Moment sehen das viele etwas anders, aber schön, dass du das Wort schön benutzt hast.
Genau, du hast recht. Schwieriges Pärchen da schön und Wahl gerade zusammenzubringen. Aber genau, und dann sagt man da Bundestagswahl 2024 und dass dann zum Beispiel alle Artikel zu dieser Wahl und alle Videos und so weiter schön auf einer Seite zusammenkuratiert werden. Da steckt Technologie dahinter, die wir machen. Oder man verlinkt Inhalte automatisch oder das Ausspielen von Inhaltsvorschlägen, also Recommendations, das automatische Optimieren von SEO. Also es gibt einen redaktionell geschriebenen Artikel und jetzt kommt jemand und sagt, ah, da muss aber die Überschrift ein bisschen anders und der Teaser, da müssen Worte rein. Das kann man automatisieren. Das heißt, wir beschäftigen uns eigentlich im Kern mit der Automatisierung von Content-Erstellungsprozessen und Content-Ausspielungsprozessen. Und das kann sehr divers sein. Und daher kommt auch unsere diverse Kundenlandschaft. Im E-Commerce ist eben der Druck, Content zu produzieren, enorm groß. Das ist bei Medienhaus nicht der Fall. Bei Medienhaus ist es eher so, ich habe ganz viel Content und muss ihn gut und klug distribuieren über verschiedene Kanäle, zielgruppengerecht, personalisiert, was auch immer da die Themen sind. Im E-Commerce, deshalb ist da das Portfolio durchaus ein anderes als zum Beispiel im E-Commerce, wo es darum geht, okay, ich habe mein Shop, bin damit in 12 Ländern. Das heißt, ich muss 12 Sprachen bedienen, muss mobile sein und Desktop und Social und irgendwas. So. Und daher diese große Spanne an Kunden, was es aber wahnsinnig spannend macht, weil wir merken, dass es viele Use Cases gibt, die vielleicht einen anderen Zweck haben, aber technologisch ähnlich funktionieren. Und deshalb ist das für uns eine ganz bedienbare Spreizung der Kundengruppen.
Verstehe ich. Und bei Verlagen ist es so, dass ihr da eigentlich mehr oder weniger additiv arbeitet, weil die haben ja irgendwie große, ne, Content-Management-Systeme, die da als dicke Engine irgendwie liegen. Manche haben Pech, die haben halt ein altes. Manche haben auch Pech, die haben ganz Neues. Da hat vielleicht die Migration noch nicht so ganz geklappt. Ich spreche da leidvoll aus Erfahrung. Da schließt ihr dann wahrscheinlich sozusagen Lücken, die teilweise sonst nicht abgebildet werden können. Verstehe ich das richtig?
Genau. Also wir sind sehr spezialisiert auf diese Natural Language Processing, also das Verarbeiten natürlicher Sprache, schon seit 2008, also schon sehr lange, und bauen Lösungen, die so ein normales Content-Management-System meistens gar nicht auf der Uhr hat. Ja, das ist gar nicht ihr Zweck. Also wir gehen sehr stark in die Redaktionsprozesse rein, automatisieren dort. SEO ist ein Riesenthema. Ne? Wie bereite ich meine Inhalte auf? Wie stelle ich sie dar, dass sie überhaupt von Google wahrgenommen werden und gefunden werden? Das ist ja in jeder Industrie. Es gibt ja überall auch SEO-Abteilungen. Das ist ja nicht so, dass der Redakteur SEO-Experte ist und die Anforderungen an sich auch mit umsetzt. Und das ist auf der Industrieseite genau das Gleiche oder im Commerce. Da gibt es auch immer SEO-Spezialisten, die sich wahnsinnig reinnörden, um noch diese 0,3% Verbesserung von irgendwas hinzubekommen.
Genau, hätten aber den Text nicht schön geschrieben. Ne? Also da treffen genau. Sich dann ja auch natürlich irgendwie die Gewerke. Ne? Weil der eine kann genau. Das eine, der andere kann das andere. Okay, das heißt, wenn wir jetzt mal einmal zusammenfassen. Du stellst dich hin mit stolz geschwellter Brust, das finde ich auch gut, und du sagst, KI kann Sprache. Aber eigentlich sagst du auch, KI kann Sprachen, also sozusagen keine Angst vor Internationalisierung. KI kann grundsätzlich alles, was strukturell und serviceorientiert ist, auf jeden Fall. Du siehst aber auch Potenzial, wenn es um, ich finde jetzt einfach mal einen Begriff, damit es ein bisschen leichter ist, um qualitativere, also etwas stark ausindividualisiertere Texte, aber da gibt es sozusagen noch ein bisschen Raum, ja, da findet der Mensch vielleicht noch mal ein bisschen mehr statt an der einen oder anderen Geschichte. Und ein Bereich, ich bin jetzt nicht naiv, ich weiß, dass Verlage schon länger KI einsetzen, aber eigentlich jetzt im Prinzip auch so für den interessierten Hörer, dass große Verlage, wo man sagt, die haben wahnsinnig viel Content, hast du gerade gesagt, die haben eher das Problem, zu viel zu haben, was gar nicht gesehen wird. Ja, also sprich, wie kriege ich es dann auch wieder schlau gebündelt, oder ich mache kein Wahl-Special, sondern keine Ahnung, irgendwas zum Thema Rückenschmerzen. Das wird ja meistens besser geklickt als Wahlinhalte. Man mag sich da ja immer wundern. Da unterstützt ihr, weil eure Engine einfach, ich sag's mal platt, leichter, schneller, flexibler wahrscheinlich ist, weil bevor ich das in mein großes CMS integriert habe, sind wahrscheinlich intern schon wieder 3 Jahre vergangen. Meine IT hat graue Haare und so viel Geld gab es auch eigentlich gar nicht. Das heißt, ihr nutzt dann doch eigentlich, wenn wir sagen, wir bleiben mal, ich mag halt diesen Begriff assistierend anscheinend so gerne, merkst du ja auch, ich reite da jetzt nochmal wieder drauf rum. Damit will ich es auch gar nicht kleiner machen, aber das ist die große Chance. Ich bin der schnelle, nicht schlaue, wenn man es mir ja sagen muss, aber schnelle, kompetente, skalierbare Assistent, eigentlich rund um das Thema Content Marketing, wo man mich braucht. So könnte man doch eigentlich auch ein bisschen das T-Shirt bedrucken, wenn wir jetzt KI mal was überstülpen wollen.
Ja, das ist relativ, das ist schön. In dem Kontext ein schönes Claiming. Ich kann es aber in einen größeren Kontext nochmal bringen, weil das, ich glaube, es ist in jeder Form im Moment assistiv. Also wenn ich nur ChatGPT benutze, dann muss ich ja, also ChatGPT hilft mir bei vielen Dingen. Ich kann sagen, oh, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich formulieren soll. Schreib mir mal bitte den Absatz zu folgendem Thema runter. Dann assistiert es mir dabei, es schreibt mir den Absatz. Oder ich sage, ich muss einen Vortrag halten, bitte strukturiere mir den Vortrag, ich habe folgende Zuhörer. Dann wird es mir assistieren und wird mir einen Vorschlag machen. Und ich kann nochmal 3 Rückfragen, ich kann es präzisieren, es wird mir assistieren. Ich kann sagen, hilf mir bei der Recherche. Ich kann es wahnsinnig gut zu Recherchezwecken einsetzen. So, aber es wird A, immer nur das tun, was ich sage, und die Antwort wird nur so gut sein, wie das, was ich befehle. Also dieses Prompting, dieses Eingeben von Informationen, das ist ja in manchen Kontexten eine Disziplin, die man wirklich lernen muss.
damit umzugehen. Aber ChatGPT kommt ja nicht auf die Ecke und sagt, hey, moin, Chris, ich habe jetzt mal deinen Kalender gescannt. Also auch das
moin,
passiert gerade.
Moin, finde ich aber ziemlich lässig, ehrlich gesagt.
Ja, das stimmt, das wäre ganz cool. Aber also selbst das passiert ja. Das ist, ne, das wird jetzt das Nächste sein, dass die miteinander kommunizieren, unterschiedliche KIs. Das heißt, es kann schon passieren, dass der KI kommt und sagt, hey, guten Morgen, Chris, heute hast du folgende 8 Termine. Ich würde dir vorschlagen, eine Mittagspause von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr zu machen, weil danach wirst du keine Zeit mehr haben, was zu essen.
Und danach, bitte nimm mir also eine Banane mit, weil Angst, weil ich
nicht
glaube, dass ich das total gut finden würde, wenn das die KI zu mir sagt. Aber das Ding ist, man hört dann ja wirklich auch ein bisschen auf zu denken. Ne? Also es sind ja so die Ursprungsgeschichten. Ich weiß gar nicht, ob das die Spinne in der Yucca-Palme ist, dass Leute ja angeblich, glaube ich, wirklich in irgendwelche Straßengräben oder Kanäle gefahren sind, nur weil das Navi gesagt hat, bitte links abbiegen. Und ich habe das dann sklavisch gemacht. Also nicht ich. Ich habe es tatsächlich noch geschafft, das dann nicht zu tun. Wir lachen jetzt drüber, wer weiß, ob da deine Theorie an der Stelle stimmt. Was ich ganz lustig finde, dass ich benutze ChatGPT gerne, wenn ich etwas bekomme, dass ich, also textlicher Natur logischerweise, dass ich das dann nochmal bei ChatGPT eingebe und es so prompte, dass ich eine Bewertung bekomme. Weil ich da mich damit manchmal ein bisschen überprüfe. Es geht jetzt nicht um Fachwissen, manchmal geht es einfach auch nur um Meinung und manchmal ist Meinung ist ja auch ne, geschmacklich, persönlich irgendwie eingefärbt. Und das ist dann fast so ein bisschen so, wenn ich dann das Ergebnis bekomme, möchte ich am liebsten mit dem Ding reden, was ja auch schon total schizophren ist, diesen Impuls zu haben, zu sagen so, hä, wieso das denn jetzt, das sehe ich aber ganz anders. Also am liebsten wäre es mir dann schon, wenn Alexa dann auch schon nochmal integriert wäre, dass ich sagen, ich bin aber dagegen und Alexa sagt, ja Chris, aber das sind halt bessere Argumente. So, also dass man da schon so in die Interaktion geht, das finde ich spannend. Wenn ich auf die Uhr gucke, ist es mal wieder so, time flies when you're having fun. Wir haben vieles angeschnitten, es kamen sehr viele spannende Sachen. Wir haben mehrere Gäste in unserer Reihe schon zum Thema KI gehabt. Wir haben so ein bisschen über Interne gesprochen, wir haben über das grundsätzliche Thema Prompten gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass es auch um das Thema Liebesbriefe ging. Das können die Hörer nochmal nachhören, welche Folge ich da ganz genau mit meine. Und wir haben dich hier, Johannes, und es freut mich sehr als Verfechter, dass KI Sprache kann. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Zitat. Ich möchte mich sehr für unseren Talk bedanken. Ich glaube, wir haben schön an der Oberfläche gekratzt und konnten hier und da aber auch mit deiner Expertise ein bisschen tiefer reinbohren. Das fand ich sehr interessant. Und von meiner Seite gibt es ein großes Danke.
Ich danke dir sehr, hat Spaß gemacht.
Toll. Vielen lieben Dank und wer Lust hat, schaltet einfach das nächste Mal wieder ein. Wer Feedback geben möchte, der kann das auch tun. Einfach mal in die Shownotes gucken und beim nächsten Mal wieder einschalten. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war der Podcast Inhaltsangabe vom Content Marketing Forum. Folge verpasst? Mehr erfahren? Dann einfach mal auf www.bestofcontentmarketing.com/podcast klicken. Diese Adresse und natürlich auch unsere E-Mail für eure Fragen und Anregungen findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Ihr könnt uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns ein Like und teilt es gern. Dafür schon mal Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.